Lasst uns Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich heute Morgen zum Gottesdienst. Lasst uns mit dem ersten angeschlagenen Lied beginnen, 279, jauchzt alle Lande, Gott zu ehren. Vers 1, 4 und 5. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Lasst uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, hab du Dank für diesen neuen Morgen. Hab Dank für das schöne Sonnenwetter. Hab Dank, dass wir jetzt hier sind. Hab Dank, dass wir kommen dürfen, so wie wir sind, ohne uns verstellen zu müssen, ohne uns frommer zu machen, als wir sind. Herr, du weißt, wie die vergangene Woche war. Weißt, wann wir fröhlich waren und wann wir ärgerlich und wütend gewesen sind. Wann wir traurig waren und wann wir viel Elan und Energie hatten. Herr, wir kommen zu dir in der Erwartung, dass du uns unsere Hände neu füllst für die kommende Woche. Darum bitten wir dich, dass du das tust, so wie es gut für uns ist. Herr, wir kommen zu dir mit dem, womit wir uns gegenseitig das Leben schwer gemacht haben. Mit unserem Misstrauen, unserer Angst voreinander, unserer Rechthaberei, unserer Lieblosigkeit und Gedankenlosigkeit. Herr, du weißt, womit wir dich traurig gemacht haben und mürbe gemacht haben. Dadurch, dass wir nicht auf dich hören wollten, sondern meinten, selber besser zu wissen, was gut für uns ist. Darum, dass wir dich nicht um Hilfe bitten wollten, weil wir das selber lieber alles alleine auf die Reihe bekommen wollten. Herr, vergib uns um Jesu Willen. Segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Wir hören die Schriftlesung aus dem ersten Buch Mose.
Lese das ganze dritte Kapitel. Wir kennen das alle, es handelt vom Sündenfall. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.
Wir nehmen wieder Platz. Lass uns als ein Bekenntnis unseres Glaubens miteinander sprechen, die Frage 127 vom Heidelberger Katechismus. Die steht im Gesangbuch auf der Seite 1361. Was bedeutet die sechste Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen? Damit beten wir, aus uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Auch hören unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Wesen, nicht auf uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Lasst uns miteinander singen aus den bunten Mappen das Lied Nummer 73. 1 und 2 auf Deutsch und dann nochmal den ersten Vers. Lasst uns unseren Glauben bekennen mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Lasst uns vor der Predigt miteinander singen von Lied Nummer 373, die Verse 1, 2, 5. Sammeln während des Liedes den Klingelbeutel für diakonische Aufgaben ein.
Thank you.
gleiche Melodie gesungen, aber es ist 373. Aber sie sind doch 20, über 20 Leute.
Kann
auch ruhig nochmal die erste singen, ja. Also 373 ist völlig richtig. 1, 2 und 5. Vorgeschlagener Bibeltext für den heutigen Sonntag, den ersten Sonntag in der Passionszeit, in dem wir über die Leidenszeit Jesu nachdenken wollen, sind Verse aus dem Jakobusbrief. Ich lese aus Kapitel 1 die Verse 12 bis 18. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren, nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Herr, unser Gott, himmlischer Vater, bitten dich um deinen lebendig machenden Geist, dass er uns Ohren und Herzen öffnet, dass wir die befreiende Wirkung deines Wortes erfahren, an Leib und Seele. Amen. Liebe Gemeinde, für Gott stellt böses Tun keine Versuchung dar. Er hat in dieser Hinsicht keinerlei Erfahrung. Er weiß gar nicht, wie das geht. Gott versucht niemand. Gott bringt niemand in die Gefahr, Böses zu tun. Von Gott kommt alle gute Gabe unseres Lebens. Allen voran die Gabe unseres Lebens selbst, dass wir atmen und fühlen und denken und uns bewegen. Von Gott kommt die Gabe, an ihn zu glauben, ihm unser Vertrauen zu schenken, bei dem, was wir tun, was wir reden, was wir empfinden. Gott hat uns geboren. Geistlich betrachtet ist er unsere Mutter, der wir alles verdanken. Wir haben nicht dazu beigetragen, dass es uns gibt. Wir haben nicht dazu beigetragen, dass wir seine Kinder sind, die Vertrauen zu ihm gefasst haben. Dass es uns gibt, ist ein erstes Pfand, ein Fingerzeig hin auf das, was durch Gott noch werden soll. Klingt das in Ihren und euren Ohren zu vollmundig, zu eindeutig? Habt ihr das Gefühl, dass da jemand einen halben Meter über der Erde schwebt? Ich mag vollmundige Reden nicht so gerne, aber ich bin froh, dass der Jakobusapostel bei dem, was er schreibt, so eine strahlende Sicherheit ausstrahlt. Er lässt sich nicht beirren durch andere Dinge, die auch in der Bibel stehen. Ich denke, ihn könnten wir ruhig danach fragen, wie das denn war, als Gott Abraham damit beauftragt hat, seinen Sohn Isaak zu opfern. Wie das mit Hiob war, der auf einen Schlag seine Kinder, fast all seinen Besitz und seine Gesundheit verloren hat. Der Jakobusapostel kennt seine Bibel, liest seinen Brief als Ganzes und ihr werdet feststellen, dass ich euch keinen vom Pferd erzähle. Ich könnte mir vorstellen, dass Jakobus antworten wird: Ja, es stimmt, dass Gott unseren Glauben Bewährungsproben aussetzt. Er packt uns nicht in Watte, er schirmt uns nicht vor Situationen ab, in denen es gefährlich ist. Aber er tut das immer in der Hoffnung und in der Zuversicht, dass wir uns in diesen Situationen bewähren werden, dass wir uns auf ihn und nicht auf unsere eigenen Kräfte verlassen werden. Er hofft, dass wir uns in den Situationen, in denen es brenzlig wird, bewähren, dass wir wachsen und reifen, dass wir erwachsene Christen und Christinnen werden. Er setzt uns nicht der Gefahr aus in der Hoffnung, dass wir versagen und scheitern und er uns hinterher unter die Nase reiben kann: Siehst du, habe ich dir's doch gesagt, dass das nichts wird mit dir. Menschen machen so etwas, aber nicht unser Gott. Für Gott stellt das Böse keine Versuchung dar. Er ist kein gnadenloser, heimtückischer Gott. Er ist der Gott, der sich erbarmt. Und wenn wir um unser Vater beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, vielleicht ist es einfach die Bitte, dass Gott uns nicht überschätzen, uns nicht zu viel zumuten, dass er bitte nicht vergessen soll, wie anfällig wir sind, wie leicht zu verunsichern und zu beeinflussen. Vielleicht ist es einfach die Bitte, dass wir unseren Gott erinnern, dass wir auf sein Versprechen zählen, dass er mit seinem Geist bei uns ist, wenn es zur Sache geht, dann, wenn wir ihn am allernötigsten haben. Es kommt oft genug, dass wir so empfinden, dass von Gott Versuchung ausgehen würde, dass wir das Gefühl haben, dass die Dinge, die er uns zumutet, über unsere Kräfte gehen, dass es jetzt reicht, dass jetzt einfach mal Schluss sein muss. Weil ich diese Gefühle kenne, auch deshalb bin ich froh, dass der Jakobusapostel so klar ist in seiner Überzeugung, dass er uns zu verstehen gibt, dass es von Gottes Seite aus gesehen durchaus anders aussieht, als wir das empfinden. Von Gott kommt das Gute in unserem Leben. Er bringt niemand in die Gefahr, Böses zu tun. Er schickt uns keine Krankheit, um uns zu quälen. Er zieht uns nicht jede Menge andere im Bewerbungsverfahren vor, um uns runterzuziehen. Und er hat deiner Lehrerin nicht die Erlaubnis gegeben, dich vor den anderen in deiner Klasse bloßzustellen. Die Versuchung, das Böse zu tun, kommt nicht von Gott. Es bringt nichts, sie dem Teufel in die Schuhe zu schieben. Es ist so bequem und es erscheint oft so naheliegend, aber es bringt uns keinen Deut weiter, sie anderen Menschen in die Schuhe zu schieben. Auch mit den Verhältnissen, den äußeren Rahmenbedingungen, den finanziellen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen oder eben nicht, ist das so eine Sache. Wäre natürlich naiv und scheinheilig zu behaupten, dass es keinen Unterschied macht, ob ihr in der Familie mit 1300 oder mit 3200 Euro über die Runde kommen müsst. Wäre Blödsinn zu behaupten, dass bei der Versuchung, dich mit dem Ellbogen gegenüber Schwächeren durchzusetzen, es völlig egal ist, ob in deiner Klasse 15 oder 30 Schüler und Schülerinnen sind, denen eure Lehrer gerecht werden müssen. Trotzdem, glaube ich, bist du schlecht beraten, wenn du deine Versuchung, Böses zu tun, auf die bösen Verhältnisse abschieben willst. Die Versuchung, Böses zu tun, sagt unser Predigttext, die kommt aus uns selbst. Die Versuchung, Gott die kalte Schulter zu zeigen, kommt genauso wie die Versuchung, unsere Nächsten abzuhängen, uns von ihm loszusagen, aus uns selbst. Und das Gleiche gilt für die Versuchung, uns mit den eigenen Sorgen kaputt zu machen. Auch sie kommt aus uns selbst. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir in solche Versuchungen geraten, und wir sind dafür verantwortlich, wenn wir ihr nachgeben. Möglich, dass du jetzt sagst, wenn das wirklich stimmt, dass ich für das alles verantwortlich bin, das ist mir zu schwer. Dem bin ich sowieso nicht gewachsen. Ich weiß, es ist nicht richtig, aber ich glaube, ich brauche das einfach, jemand anderen zum Sündenbock zu machen. Warum ist das schwer zu sagen? Ja, ich glaube, das stimmt. Es ist so, all diese verschiedenen Arten von Versuchungen kommen aus mir selbst. Sie haben mit meinen Begierden zu tun, mit meiner Gier nach Leben, mit meiner Gier mehr zu haben, mehr sein zu wollen, mit meiner Panik nicht ernst genommen zu werden, mit meinem Wahn, alles selber allein schaffen zu wollen, ohne Hilfe von jemand anderem und ganz bestimmt ohne die Hilfe von Gott. Warum ist es schwer zu sagen, ja, so ist es? Ist es mit dem Glauben ganz ähnlich wie sonst im Leben? Ist es gar nicht so einfach, im Glauben erwachsen zu werden? Und willst du das überhaupt, im Glauben wachsen, ein bisschen erwachsener werden? Was hält dich davon ab? Ich schlage vor, dass wir erst noch mal ein bisschen dem Apostel Jakobus zuhören. Der hat definitiv einen völlig anderen Blick auf die ganze Sache, denn er beginnt seinen Brief so. Geliebte Geschwister, haltet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt. Wisst, dass wenn euer Glaube bewährt ist, er Geduld wirkt. Und dann gleich zu Beginn unseres Textes: Gesegnet der Mensch, der die Anfechtung, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Jakobus sieht keinen Grund, warum wir vor Versuchungen erschrecken sollen. Im Gegenteil. Er sagt: Freut euch, wenn ihr eine Gelegenheit bekommt, euch im Glauben zu bewähren. Fürchtet euch nicht vor euren Angstattacken. Fürchtet euch nicht, wenn ihr merkt, dass die Wut in euch brodelt, weil ihr euch ungerecht behandelt fühlt, weil ihr denkt, dass ihr übersehen werdet, dass die anderen gar nicht wahrnehmen, was ihr euch für Mühe gebt. Fürchtet euch nicht vor euren Neidanfällen, wegen dem, was die anderen alles besser können, weil ihnen das Lernen viel leichter fällt, weil sie von den Mädchen angehimmelt werden. Denn wenn die Versuchungen nicht von Gott kommen, wenn sie ihren Grund in uns selber haben, dann bedeutet es auch, dass Kraut gegen sie gewachsen ist. Es bedeutet, dass wir ihnen nicht ausgeliefert sind. Es bedeutet, dass wir keinen einsamen, verlorenen Kampf gegen sie kämpfen, selbst wenn wir noch so oft denken, dass das der Fall wäre. Du bist in keiner deiner Versuchungen allein. Du hast in jeder deiner Versuchungen Jesu Geist an deiner Seite. Gesegnet bist du, wenn du von der Hilfe, die Gott dir zur Verfügung stellt, Gebrauch machst, wenn du dir von Gottes Geist helfen lässt, der Versuchung standzuhalten. Und der Versuchung standzuhalten, das Wort bedeutet in der Bibel wörtlich ganz einfach: darunter bleiben. Der Versuchung standzuhalten bedeutet nicht, vor ihr wegzulaufen, sie nicht zu verdrängen. Es bedeutet, die Sache überhaupt erstmal wahrzunehmen. Unter der Versuchung bleiben bedeutet, erstmal wahrzunehmen, dass das, was gerade in dir brodelt und kocht, dir den Atem abschnürt, eine Panikattacke auslöst, dass das kein Automatismus, nicht die natürlichste Sache von der Welt ist, sondern eben eine Versuchung, bei der so viel davon abhängt, wie du als nächstes reagieren wirst. Der Versuchung standhalten, unter der Versuchung bleiben, das bedeutet, das, was dich in Versuchung bringt, um dich zu schlagen, deinen Ellenbogen einzusetzen, zuzutreten, mit giftigen Worten zurückzuschießen, einen Schreikampf, eine Heulattacke zu kriegen oder vor Scham in den Boden zu versinken. Es bedeutet, das alles als allererstes gemeinsam mit Gottes Geist in Augenschein zu nehmen. Es bedeutet, dir den Luxus zu gönnen, dem Heiligen Geist die Chance zu geben, wenigstens ein kleines bisschen Abstand zwischen dich und deine Wut, deine Panik, deine Angst, dein Neid zu bringen, sodass du wieder merkst, deine Wut, deine Panik, deine Angst, dein Neid, das kommt zwar aus dir, aber das bist nicht einfach du selbst. Du bist auch noch etwas anderes. Du bist noch etwas viel Wichtigeres. Du bist noch immer, du bist gerade in diesen Augenblicken Gottes geliebtes Kind, das ich getrost fragen darf: Wenn Gott an meiner Seite ist, was können mir Menschen tun? Wahrscheinlich werden sie, wahrscheinlich wirst du mir jetzt sagen: Hört sich erstmal nicht schlecht an, was sie da sagen, aber im wirklichen Leben, da läuft das ein bisschen anders ab. Bevor ich nur irgendeinen Gedanken auf das verschwendet habe, was Sie uns da gerade erzählen, da habe ich schon mehrfach um mich geschlagen, zugetreten, losgeschrien, mein Gift versprüht. Hab wie von selbst das getan, was mein Wut, mein Neid, meine Angst, meine Panik mir eingegeben hat. Ja, Sie haben recht, ihr habt recht. Es wäre mir völlig unmöglich aufzuzählen, wie oft es mir in meinem eigenen Leben schon haargenau so ergangen ist. Warum ich mich trotzdem lieber an Gottes Wort aus dem Mund des Apostels klammere, als an meine eigenen tausendfachen schlechten Erfahrungen mit mir selbst? Weil ich glaube, dass Gottes Wort die Wahrheit sagt. Weil die Wahrheit keine Frage von Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit ist. Weil ein Aufblitzen der Wahrheit genügt, um meine festgefahrenen Überzeugungen zum Einsturz zu bringen. Ich wünsche mir, dass es viel öfter passiert. Aber das habe ich auch schon erlebt. Dass ein Sekundenbruchteil mitten in einer Panikattacke, in dem ich mich auf Gottes Geist und seine Macht besinne, ausreicht. Und ich bin nicht mehr imstande, genauso weiter zu wüten wie 3 Sekunden zuvor. Gesegnet bist du, gesegnet bin ich, wenn ich der Versuchung standhalte. Wenn ich darunter bleibe. Wenn ich nicht vor ihr weglaufe oder mich für wehrlos erkläre. Der Versuchung standhalten, unter ihr bleiben, die Verantwortung nicht auf andere abwälzen, das bewirkt Geduld. Sie bewirkt Geduld mit den anderen, die mir zusetzen, die mir Angst einjagen. Sie bewirkt, dass ich anfange, sie nicht nur mit meinen, sondern auch mit Gottes Augen zu sehen. Und sie bewirkt, dass ich geduldiger mit mir selber werde. Geduldiger mit meiner Schwäche, mit meinen Rückfällen, mit meinem immer wieder auf die Schnauze fallen. Nicht damit ich dort im Dreck liegen bleibe, sondern damit ich bereit werde, mir von Gottes Geist aufhelfen zu lassen. Weniger auf meine, darum dafür umso mehr auf seine Kraft zu setzen. Weil alle gute Gabe unseres Lebens von Gott kommt und deshalb auch nur von ihm die Kraft, dem Bösen standzuhalten, ihm Einhalt zu gebieten. Amen. Gottes Friede, der höher ist als unsere Vernunft. Der wird unser Herzen und unsere Sinne bewahren, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns singen, Lied Nummer 379, 1, 2 und 4, nach der Melodie Befiehl du deine Wege.
Thank you.
Folgendes ist bekannt zu geben. Herzliche Einladung für Dienstag um 15 Uhr zum Handarbeitskreis hier im Gemeindehaus. Dann ist auch die Bücherei geöffnet. Unser offener Gesprächskreis wird diesmal an einem Dienstag sich treffen, und zwar diesen Dienstag um 20 Uhr. Ende Januar war ja in Exter der Vortrag unseres Superintendenten zum Thema Homosexualität in der Bibel, und dort wollen wir uns nochmal drüber unterhalten. Wer gerne kommen möchte und den Text nochmal haben möchte des Vortrags, soll sich einfach bei mir melden. Das ist kein Problem, den nochmal auszudrucken. Mittwoch ist um 20.15 Uhr Chorprojekt, am Donnerstag um 12 Uhr Mittagstisch, von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr Jugendkreis, und am Donnerstag ist dann schon wieder Chor, oder pausieren wir nochmal, Frau Krämer? Donnerstag ist Chorprobe, 20 Uhr. Wir haben zu danken für die Kollekten vom letzten Sonntag im Klingelbeutel für diakonische Aufgaben. Waren 35,67 €. Die Kollekte am Ausgang für die straffälligen Hilfe hat 55,16 € ergeben. Heute ist die Kollekte am Ausgang bestimmt für Aufgaben und Projekte unserer Partnergemeinde in Rimasombat in der Slowakei und für die Förderung der Kontakte zwischen unseren beiden Gemeinden. Der Arbeitskreis Juden und Christen im Kirchenkreis lädt für den kommenden Donnerstag um 18 Uhr zu einer Veranstaltung in die Druckerei in Bad Oeynhausen ein. Wir werden dort einen Film über Hannah Arendt zeigen, einer der wichtigsten Denkerinnen und Philosophinnen des letzten Jahrhunderts, die sich als Jüdin sehr viel mit dem Holocaust beschäftigt hat und wie es dazu gekommen ist. Der Film ist über den Prozess gegen Eichmann, der die Transporte in die KZs zu verantworten hatte, gedreht, an dem sie damals als Journalistin in Jerusalem teilgenommen hat. Im Anschluss an die Filmvorführung haben wir ihre Großnichte eingeladen, um mit ihr über den Film und über Hannah Arendt ins Gespräch zu kommen. Beerdigt wurde in dieser Woche aus unserer Gemeinde Hildegard Körnig, die zuletzt im Lemgoer Straße 1 gewohnt hat, im Simeonstift. Sie ist gestorben im Alter von 91 Jahren. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn, unserem Gott. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, Vater im Himmel, hab Dank, dass wir dich um alles bitten dürfen. Herr, du kennst deine Welt. Wenn du deinen geliebten Sohn um unsretwillen gesandt hast. Herr, lass du sie nicht los. Bewahre uns davor, dass wir über unsere Welt verzweifeln darüber, wie sie ist. Bewahre uns davor, dass wir an uns selbst verzweifeln darüber, wie wir sind. Herr, du weißt, wie schwer es uns fällt, uns zu ändern, von dem zu lassen, was uns und andere verletzt und uns das Leben schwer macht. Herr, das erleben wir jeden Tag, wie, dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen. Lass du uns deine Hilfe, die Kraft deines Geistes nicht in den Wind schlagen, die uns zu dem befähigen will, was wir selber nicht können. Das Böse beim Namen zu nennen, das Böse zu lassen, umzukehren und um Vergebung zu bitten. Gib du uns für die neue Woche dazu deinen Geist. Bitten dich für den heutigen Sonntag. Hilf du uns dabei, ihn genießen zu können, und zur Arbeit aus der Hand zu legen. Geh du mit in die neue Woche, so wie du es versprochen hast. Herr, was uns heute Morgen besonders auf dem Herzen liegt, wofür wir dir sehr dankbar sind, worum wir dich bitten möchten, das bringen wir jetzt in der Stille vor dich. Herr, wir bitten dich noch einmal für die Menschen, die um Hildegard Körnig trauern, um alle unter uns, die um einen lieben Menschen trauern. Tröste und stärke du sie. Gib du ihnen Menschen an der Seite, die sie in ihrer Trauer verstehen. Gib du ihnen neue Kraft, dass sie loslassen können. Gemeinsam bitten wir dich, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe du dein Angesicht auf uns und gib du uns deinen Frieden. Amen. Wir hören das Nachspiel vom Klavier.